In jener Zeit muss es auch gewesen sein, oder etwas später, dass sie zu mir sagte, wir lebten ja gar nicht zusammen. Entweder sei ich nicht zu Hause, oder ich würde mich hinter verschlossener Tür in meinem Zimmer vergraben. Wir würden nicht zusammen frühstücken, nichts zusammen unternehmen. Sie arbeite und kümmere sich um meinen Vater. Ich ginge zur Schule und würde Party machen. Das sagte sie auf Deutsch, während sie den Rest des Satzes Türkisch sprach. Wir hätten fast nichts miteinander zu tun. Auch würden kulturell Welten zwischen uns liegen. Ich würde sie kaum noch verstehen. Gleiches gelte für unsere politischen Ansichten. Wir verstünden unsere Sprachen nicht. Ich antwortete, die politische Differenz würde nur daran liegen, dass sie sich nicht ausreichend mit dem Anarchosyndikalismus auseinandergesetzt hätte. Und was das Verschanzen und die kulturellen Unterschiede angehe, solle sie das nicht persönlich nehmen. Das hänge mit dem Schreiben zusammen. Wir Poeten müssten uns zurückziehen und ließen uns auch nicht einer bestimmten Kultur zuordnen, außer vielleicht dem Anarchosyndikalismus, weil die Poesie Freiheit von Herrschaft brauche. Daraufhin bekam meine Mutter an unserem Esstisch einen Lachanfall. »Machst du dich über mich lustig?« fragte ich beleidigt. »Nein, nein«, lachte sie. »Ich bin nur stolz auf dich.« Wenig später aßen wir fast jeden Mittag gemeinsam, zu dritt, Mutter, Lin und ich. Mutter bereitete uns nach der Schule ihren Reis zu, der nie verklebte und bei dem jedes Reiskorn glänzte wie eine Perle. Und dann gab es jene Speisen, die ich erst zu schätzen lernte, nachdem ich tatsächlich nach Berlin gezogen war. Gerichte mit Okraschoten, Porree mit aufgekochten Reiskörnern und Zitronensaft, Salate mit Granatapfelsirup, Thymiangebäck und Plätzchen aus Traubenmelasse. Wir speisten jahrelang wie eine Königsfamilie, und ich merkte das gar nicht, weil es so selbstverständlich war. Lin und ich gingen zweimal die Woche ins Kino. Wir drehten selbst Videos mit dem Camcorder meines Vaters, machten einen Zeichenkurs. Ich trug das schwarze übergroße Kordjackett meines Vaters und seine lederne graue Schiebermütze. Zu der Zeit hatte ich oft eine Sinusitis, wenn mich etwas traurig machte, und lag dann mit Fieber in meinem Bett mit dem Gesicht zur Wand. Lin klingelte. Meine Mutter ließ sie rein. Ich hörte, wie sie in mein Zimmer kam, sich wortlos auszog, sich zu mir legte und spürte ihre Wärme, und die Kopfschmerzen ließen nach. Mit 19 zog ich aus. Meine Mutter half nicht nur mit den Umzugskisten, sie übernahm, wie immer, den Großteil der Arbeit. Ich sah sie zwischen den Kisten in meinem halb leer geräumten Zimmer hocken und fluchen, dass man so keinen Umzug organisiere, dass das alles hätte gestern schon fertig sein müssen und gleich komme der Umzugswagen. Dann klingelte es. Vince stand in der Tür. Wir trugen das bordeaux-rote Ledersofa meiner Eltern aus dem Wohnzimmer. Ich fragte meine Mutter, bist du dir sicher? Sie sagte nur, ja, nimm es mit, ich brauche es nicht. Aber die leere Fläche in unserem Wohnzimmer quälte mich. Vince und ich räumten meine Sachen in den Lieferwagen. Meine Mutter winkte uns zum Abschied. Es war schon Abend. In den Fenstern des Treppenhauses leuchtete das Licht. Mein Leben lang war das unser Licht gewesen. Jetzt war es nur noch ihres. Der Wagen verließ die Jakobistraße und etwas geschah in meinem Herzen. Eine Traurigkeit, die ich noch nicht kannte, überrollte mich. Vielleicht war es eine, denke ich heute, die schon lange da gewesen war und die ich jetzt erst fühlte, als jener Lieferwagen mich aus dieser Stadt, aus diesem Leben in ein anderes fuhr, weit weg von meiner Mutter, die letztlich meine beste Freundin war. Viel später, als ich schon lange in Berlin lebte, fiel mir auf, dass ich Lin nie zu meinem Vater mitgenommen hatte. Ich wusste, dass er sehr jung gewesen war beim Verlassen seiner Stadt, dass er sein Leben lang viel arbeiten musste. Vielleicht hatte er damals in Mardin auch jemanden geliebt. Er hätte sicher gerne meine erste Freundin kennengelernt, aber ich war nicht einmal auf die Idee gekommen. Vater war eine Erzählung geworden. Er war keine Person mehr. Das Wasser, das uns verbindet. Das Wasser, das uns verbindet. Reicht es ins Jenseits? Jedes Leben, eine Erinnerungsspur im Gedächtnis des Wassers. Ist die Ewigkeit, wie die Mystiker sagen, der Augenblick, kurz bevor das Leben endet? Die Sekunden, in denen es aus dem Körper weicht und in denen alles Erlebte noch einmal durch den Geist fährt? Für den, der neben dem Sterbenden steht, wenige Sekunden. Für jenen, der stirbt, eine Ewigkeit? Der Mensch haucht sein Leben aus, sagt man. Doch eigentlich atmet der Mensch ein, bevor es endet. Das weiß ich seit jenem Tag, an dem mein Vater starb. In meinem Gedächtnis möchte ich zu ihm zurückkehren, hier, am Wasser. Schon ist es wieder dunkel. Das, was sichtbar bleibt vom Wasser, vor meinem Fenster, ist wieder das Nichts. Wie das ursprüngliche Wasser in der Nacht, als die Erde entstand. Es war unbeweglich, kosmisches Eis. Licht gab es nicht, daher war es schwarz. Jenes Eis, das später schmolz und aus dem alles Leben entstand. Auch der Mensch. Der Mensch an sich. Und jeder Einzelne findet seinen Ursprung im Wasser. Die Augen eines Menschen bestehen zu 95% aus Wasser. Das Gehirn eines Menschen besteht zu 85% aus Wasser. Das Herz eines Menschen besteht zu 75% aus Wasser. Wenn ein Mensch stirbt, verschwindet das Wasser nicht. Es verdunstet in die Welt, wenn er verbrannt wird. Es sickert in den Boden, wenn er begraben wird. Es regnet ab. Es nährt die Pflanzen und andere Lebewesen. Es wird zu anderen Körpern, findet sich in einer Eizelle, in einem Auge, im Herzen, im Hirn, von jemand anderem. Der Mensch geht, das Wasser bleibt in dieser Welt. Nachts fahren an meinem Fenster Frachtschiffe vorbei. Bis auf wenige Lampen an der Brücke sind sie unbeleuchtet. Sie sind ein Schatten im Nichts. Ihre Umrandung nur aufgrund des Stadtlichts am anderen Ufer erkennbar. Ein Scherenschnitt im Nachtfunkenpanorama. Ein Schwarz im Schwarz. Langsam und schwer. Sie setzen über, wie ins Jenseits. Das Wasser verbindet Istanbul und Hamburg. Vor mir wieder Schiffe, mit Containern oder Decklast. Monate nach meiner Zeit an der Elbe, diesmal am Bosporus. Hier, in Istanbul, stach mein Vater 1962 in See. Er wollte nach Kanada. Ein weiterer Anfang der Geschichte. Jeder Ursprung führt zu einem Nächsten. Bis zu jenem, der sich selbst einer ist? Ich las Vater vor. Er schuf den Menschen aus Lehm. Dann formte er seine Nachkommen aus der Essenz eines verächtlichen Wassers. Er hauchte ihm seinen Geist ein, gab ihm Gehör, Sehvermögen und Empfindsamkeit. Wie undankbar ihr seid. Soll es nach dieser Welt eine andere geben? Fragen sie. Sie glauben nicht an die Begegnung mit Gott. Sprich, der Todesengel nimmt euch mit. Und am Tag des großen Urteils sagen diejenigen, die nicht glaubten, bring uns zurück, damit wir Gutes tun. Aber denjenigen, die nicht glaubten, nützt ihr Glaube jetzt nichts mehr. So kostet die ewige Strafe, weil ihr die Begegnung mit eurem Tag vergessen habt. Weil ihr die Begegnung mit eurem Tag vergessen habt. Die Kordel des Außenrollos klopft in regelmäßigen Abständen gegen die Holzstriemen des Fensters. Das Rauschen des Meeres oder des Verkehrs ist kontinuierlich. Es ist immer da. Und ich kann selten auseinanderhalten, ob es von den Autos kommt oder vom Wasser. Morgens höre ich als erstes die Raben und die Möwen. Vor dem Schlafzimmerfenster steht eine jahrhundertealte Mauer, die an den Hang hinter dem Haus gebaut ist. Auf dem Plateau über der Mauer wuchert ein wilder Garten, zu dem nur Tiere Zugang haben. Katzen balancieren am Abgrund entlang. Ich betrachte sie von meinem Bett aus. Zwei davon sehe ich tagsüber im Garten tollen. Eine bleibt am Abgrund oder im verwunschenen Garten. Manchmal hält sie auf der Höhe meines Fensters und schaut zu mir. Es ist die Katze Abwesenheit. Tagsüber streife ich durch die Stadt und stelle mir vor, wie auch Vater einmal durch diese Straßen gelaufen, mit den Fähren gefahren war. Einmal suche ich die Istanbul-Universität auf. Ein andermal treffe ich einen seiner Kommilitonen in dessen Wohnung, auf der asiatischen Seite der Stadt. Die weißen Möwen sind das Letzte, was ich am Abend noch sehe. Sie leuchten im Laternenlicht der Küstenstraße. Nachts lese ich. Ich habe die alte Ausgabe von »Der Graf von Monte Cristo« mitgenommen, die meinem Vater gehörte. Auf dem Cover die Zeichnung eines Mannes mit Zylinder und Mantel, durch den der Wind fährt. Er ist von hinten zu sehen und schaut zu einem Schiff mit Segelmasten unter einem enormen Mond. Ich hatte dieses Buch vor vielen Jahren angefangen zu lesen, bis ich starkes Fieber nach einer Lebensmittelvergiftung bekam. Mehr als 30 Stunden musste ich schlafen, konnte meinen Körper nicht mehr bewegen, und mitten in der Nacht stand der Graf von Monte Cristo vor meinem Bett, groß und fahl, mit einem eiskalten Blick. Danach konnte ich nicht weiterlesen, nicht einmal in derselben Wohnung wie das Buch sein. So brachte ich es dorthin zurück, wo mein Vater es vor vielen Jahren einmal abgelegt hatte, in den Keller in Hannover. Jetzt habe ich es wieder mitgenommen. Im Buch finde ich ein Theaterticket für »Warten auf Godot« aus dem Jahr 2006, jenem Jahr, in dem Vater starb. Jenem Jahr, in dem ich es las und mich vergiftete. In dem Roman »Schmetterling und Taucherglocke« von Jean-Dominique Bouby lese ich, dass es Alexandre Dumas mit seinem Monte Cristo war, der das Locked-in-Syndrom in die Literatur eingeführt hat. Auch Bubys Buch, jenen Roman, den der Autor im gelähmten Zustand diktiert hat, habe ich jahrelang mit mir geführt, ohne es je zu lesen, weil ich meine Erinnerungen nicht beeinflussen wollte, den Blick auf meinen Vater. Jetzt schlage ich »Der Graf von Monte Cristo« erneut auf, genau dort, wo mein Lesezeichen steckt. Ich staune. An der Stelle, an der das Locked-in-Syndrom in die Literatur getreten war, hatte ich Fieber bekommen und jenes Buch mehr als anderthalb Dekaden lang nicht mehr in die Hand genommen. Mein Vater, stelle ich mir vor, liebte diesen Roman von Dumas, der als Enkel einer Haitianerin im Frankreich seiner Zeit Ressentiments ausgesetzt war. Der Graf von Monte Cristo war ein Ausgestoßener, dem man zu Unrecht die Jugend und die Liebe nahm, und er viel allein blieb, auf Reisen ging und nun zurückkehrte, um sich an der Gesellschaft zu rächen. Meinen Vater, da bin ich mir sicher, wird eher die Abenteuerlust in diesem Roman erfreut haben. Der gelähmte Noirtier von Villefort hatte ihn vielleicht gar nicht interessiert. Dumas beschreibt Villeforts Auge als ein entferntes Licht, das einem Reisenden, der in finsterer Nacht durch eine Wüste irrt, zeigt. Hier ist noch ein Wesen in der Stille, in der Dunkelheit. All das, was jenem Menschen abhanden gekommen war, die gestikulierenden Hände, die aufrechte Haltung, der Klang der Stimme, jenes mächtige Auge vermag es zu ersetzen. Vielleicht hätte ich die Blicke meines Vaters anders gedeutet, wären mir diese Beschreibungen zu seinen Lebzeiten bekannt gewesen. Und womöglich tat ich gut daran, dieses Buch erst heute wieder aufzuschlagen, 16 Jahre nach seinem Tod, in denen ich schon oft versucht hatte, mich an seine Augen zu erinnern. Denn so bewahrte ich mich davor, in seinen Blick ein entferntes Licht zu legen. Vater, zu liebefähig im Inneren, wo das Äußere unerreichbar geworden war, dessen Augen sagen konnten, ich liebe dich, du sollst nicht allein bleiben. Aber sie sagten das nicht durch ein Licht. Er sprach mit seiner Augenzunge. Bei Spinoza lese ich von einer Ursache, die sich selbst bedingt. Ich stelle sie mir als Quelle vor, die aus sich selbst entspringt und unendlich ist. Sich selbst zum Ursprung hat und nicht anders als existierend gedacht werden kann. Unvorstellbar, dass sie nicht da ist. Vater beschrieb Gott als eine unendliche Kraft, die immer da war und immer sein wird, die alles umgibt und in allem steckt. Ein Café hier am Wasser hat 24 Stunden geöffnet. Der Nordostwind ist kalt. Ich setze mich raus in den Wind. »Nicht, dass Sie frieren«, sagt der Kellner und stellt mir einen Tee hin. Niemand hält sich draußen am Kai auf. Alle rauchen drinnen. Durch die Glaswände höre ich eine Gruppe Studierender darüber debattieren, dass der Bürgermeister sicher bald ins Gefängnis komme, jetzt, wo die Wahlen anstehen würden und er ein ernstzunehmender Rivale sei. Mein Vater ist vielleicht nie hier in dieser Ecke Istanbuls gewesen. Hat er als Student politische Diskussionen geführt? Sicher war er zu sehr damit beschäftigt, Geld zu verdienen. In Mardin besuche ich das Stadtmuseum, das in einem Gebäude hinter dem Platz der Republik untergebracht ist, von dem es heißt, es habe einer armenischen Familie gehört. Anderswo habe ich gelesen, dass es vor 1915 der Verwaltungssitz des Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche gewesen war und später vom Militär genutzt wurde. Möglich ist beides. Das Büro gehörte der armenischen Familie und die Halle mit den Exponaten der Kirche. Über einem ausgestellten Grabstein im Museum hängt ein Foto, das den Inhalt des Grabs zeigt. Zwei ineinander verschränkte Skelette. Die ältesten Liebenden der Welt, gefunden in dem Dorf Hakimi Use bei Diyarbakır, wo sie etwa 8200 Jahre vor Christus begraben wurden. Die verschiedenen Kulturen, die hier gelebt haben, sind niemals unabhängig voneinander gewesen. Der von den Griechen übernommene Hirtengott, eine Variante der 10 Gebote bereits bei den Sumerern. Die Aramäer, Hurriter, Hethiter, Assyrer, Babylonier, Amoriter, Perser, Parther, Römer, Araber, Kurden, Seldschuken, Osmanen, alle haben sich gegenseitig beeinflusst und Bezug aufeinander genommen. Schließlich stehe ich vor einem alten Kupferstich, ein typisches Handwerk für Mardin. Er zeigt die Geschichte von Josef und Suleika. Im Zentrum der Abbildung Josef und sein Vater Jakob. Sie sind endlich wieder vereint und sitzen unter einem Baum, auf dessen Ast eine Mardin-Taube ruht. Ich trete auf die weiträumige Terrasse, von der aus, so wie in allen Häusern des alten Mardin, das weite Flachland Mesopotamiens zu sehen ist. In der Nähe des Horizonts löst es sich in ein Meerblau auf. Und wer es nicht besser weiß, glaubt, dass dort Wasser ist. Die Augen meines Vaters blieben geschlossen. Erst war ihm ein Auge zugefallen, vor langer Zeit. Jetzt fiel auch das andere zu. Die Augäpfel lagen entspannt unter seinen Lidern, die seiner Sicht ein Bett geworden waren. Sie nahmen sie ihm nicht. Sie deckten sie zu. »Vater«, rief ich, »hörst du mich?« »Baba, beni duyuyor musun?« Und ich las Vater vor. Jakob legte das Hemd seines Sohnes aufs Gesicht und starrte in die Finsternis seines Sohnes. Grausamkeiten hatten sich zugetragen. Das war nicht seines Sohnes Blut, aber es war sein Hemd. Mein Vater öffnete die Augen. Ich legte den Koran auf dem Rahmen des Bettgestells ab. Wir sahen uns an. Ich fragte, ob er wolle, dass ich weiterlese. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder. Und ich las. »Was habt ihr mit eurem Bruder gemacht, mit meinem Sohn?« fragte er seine anderen Söhne, die Josef mit in die Wüste genommen hatten. »Ein Wolf«, sagten die Söhne, »ein Wolf hat uns Josef genommen, deinen Sohn, unseren Bruder.« »O weh«, sagte Jakob, »ihr habt das Schlimmste getan. Ihr habt Bruderverrat begangen. Ihr habt euren Vater belogen. Ihr habt Dunkelheit über die Welt gebracht. Aber wie war sie in euch gelangt, die Dunkelheit, die ihr entlassen habt aus euren Herzen, die nichts mehr sind als dunkle Brunnen? Die Welt dürstete, sie brachte euch ihre Eimer, aber ihr fülltet sie nicht mit Wasser. Womit fülltet ihr sie? O weh! Was habt ihr da entlassen in die Welt? Welche Dunkelheit? Vater, sagten sie, siehst du uns denn nicht? Wir sind es, deine Söhne, die du liebst, die dich lieben. Nein, sagte Jakob, ich sehe nichts als Finsternis, nichts als den Boden eines ewig tiefen Brunnens, aus dem es kein Wasser mehr zu holen gibt. Seine Söhne erschauerten, hatten sie doch Josef in einem Brunnen zurückgelassen, da sie zu selbstsüchtig gewesen waren, ihn zu hüten und zu feige, ihn zu töten. Der Vater sah jetzt durch die Augen des Sohnes und der Sohn durch die des Vaters. Ich stand auf dem Balkon. Mona rief an. Ich zögerte. Ich nahm ab. Sie sagte, ich habe meine Mutter gebeten, für dich Hafis zu lesen. Sie sagte, ich komme sofort. Ich schaute auf die Rotbuche. Ich schaute auf die Tauben in der Eiche und auf die abblätternde Fassadenfarbe der Häuser gegenüber. Ich spürte die Hitze auf der Stirn und im Schwarz meines Haars, das sie aufsog. Ich sagte, danke, du brauchst nicht zu kommen. In der Tür stand eine Frau Mitte 30. Sie schaute ernst und gleichzeitig verträumt. Der Kopf leicht schräg, wie jemand, der in einer Erinnerung steht und nicht in der Wirklichkeit, aber trotzdem geistesanwesend ist. Sie sagte, sie erinnere sich an diese Wohnung, obwohl sie damals noch ganz klein gewesen sei. Meine Mutter sagte, komm rein, mein Kind. Wir, seine Tochter, sein Sohn, standen zusammen am Bett meines Vaters. Vater riss die Augen auf. Nicht, um besser zu sehen, sondern, da war ich mir sicher, weil ihm etwas furchtbar wehtat. Er riss die Augen auf. Mit seiner Augenzunge sagte er, »Geh, ich will dich nicht mehr sehen, es ist zu spät.« Meine Schwester weinte. Ihre Finger, lang und gerade, erinnerten mich an meine. Gegen Morgen hörte ich Geräusche im Haus. Mutter weinte. Ich lag im Wohnzimmer. Es war noch dunkel. »Yunus, ich glaube, dein Vater stirbt«, hörte ich die dünne Stimme Sebastians. Ich stand auf. Ich lief zu Vater. Hier war es hell. Sebastian und Mutter standen an seinem Bett. Ich schaute in die Augen meines Vaters. Er schaute in meine. Und dann atmete er tief ein. Er atmete nicht mehr aus. Am Nachmittag weinte meine Mutter im Wohnzimmer. Meine Schwester kam, auch sie weinte. Sie rief jemanden an, vielleicht ihre Mutter, hockte auf ihren Knien auf dem Sofa. Mein Vater lag tot im Schlafzimmer meiner Eltern. Vaters Arzt stellte den Totenschein aus und ging wieder. Mutter legte ein Messer auf Vaters Bauch. Sie sagte, das mache man so. Mutter sagte, ich solle entscheiden, wo mein Vater beerdigt werde. Sie könne nicht mehr, wolle keine Entscheidungen treffen im Augenblick. Ich sagte, ich übernehme das, Anne. Danach ging sie zurück in ihr Zimmer, das einmal meins gewesen war. Ich rief ihn Mardin an. Wie zu erwarten, war eine Bestattung im Grab meines Großvaters nicht möglich. Ich war überfordert. Ich war wütend. Ich wollte Munir dafür anklagen, dass er seinen Vater dort hatte begraben lassen. Das war doch der Platz von meinem. Er hatte mir doch aufgetragen, ihn nach seinem Tod genau dort hinzubringen. Ich erinnerte mich an den Hügel und die Grabsteine und die Sonne. Ich zog einen Zettel heran und schrieb mit einem Bleistift die Optionen auf. Ich lief ins Zimmer meiner Mutter, sagte, sie könne jetzt alles in die Wege leiten. Wir würden Vater nach Ankara bringen. Ich sah in ihren verweinten Augen, dass sie stolz auf mich war und dankbar. Sie sagte, dass das die richtige, die beste Entscheidung sei, öffnete das lederne Heft, in das sie alle wichtigen Telefonnummern eingetragen hatte, und sagte mir, ich solle ihr das Telefon holen. Meine Schwester reiste ab, um es rechtzeitig zur Beerdigung zu schaffen. Wir warteten in der Stille dieser Wohnung. Niemand sprach mehr. Schließlich klingelte es, und zwei Männer mit langen schwarzen Bärten und Gummistiefeln trugen eine Bahre die Stufen hoch. Sie sahen fast gleich aus, die gleiche graue, weite Hose, die gleichen dunkelblauen Gummistiefel, auch der Bart gleich lang und kraus. Einer von beiden sprach. Sie hieften meinen Vater von seinem Bett auf die Bahre. Sie trugen ihn die Stufen hinunter. Ich folgte ihnen, meine Mutter folgte mir. Das war unsere Prozession. Wir stiegen zu meinem toten Vater in den Leichenwagen. Wieder saß ich mit meiner Mutter im hinteren Teil eines Autos, in dem mein Vater auf einer Bahre lag, wie bereits 10 Jahre zuvor, als wir ihn an jenem Morgen nach seinem zweiten und letzten Fall ins Krankenhaus gebracht hatten. Der Wagen fuhr auf einen Hinterhof. Die beiden Männer? Mir fiel jetzt auf, wie klein sie waren. Trugen meinen Vater in einen Keller, in dem der Boden und die Wände weiß gefliest waren. Sie fuhren die Bahre in die Mitte des Raumes und nahmen ihm seine Kleidung ab, die nichts weiter war als eine Schürze. Was von meinem Vater übrig war, lag nackt vor mir, in jenem Halbdunkel, in jenem Keller, in dem niemand sonst war, nur meine Mutter und ich, die wir an der Wand standen, und die beiden gleich aussehenden Männer. Auf dem Bauch meines Vaters lag noch der Schlauch, der aus seinem Bauchnabel führte. Einer der Männer hielt ihn kurz in der Hand, überlegte ihn rauszuziehen. Meine Mutter sagte, er solle ihn einfach liegen lassen. Daraufhin platzierte er den Schlauch auf Vaters Bauch. Es war ein Teil von ihm. Jenes Plastik hatte ihn jahrelang ernährt. Die Männer sprachen ein Gebet. Mutter und ich öffneten die Hände in Richtung Himmel. Ich sprach zu jener Substanz, von der Vater mir erzählt hatte, in früher Zeit. Ich sagte zu ihr, im Namen des absolut Gnädigen und Gnadevollen, nehme diesem Mann die Sorgen, gib ihm den Frieden, der ihm hier gefehlt hat. Ich stand in diesem Raum mit Mutter vor dem Leichnam meines Vaters, mit Gebetshänden vor der letzten Waschung. Ich spürte meinen Vater. Vater war dieser Raum. Wir standen in ihm. Er war die Hand, die Gott suchte. Er war die Bahre, der Tote. Er war die Wand. Er war sogar die beiden Männer, die um die Bahre herumwuselten wie Hamster. Sie entsprachen ganz seinem Humor. Er lachte im Jenseits. Aber ich war ein weiteres Mal allein mit meiner Mutter. Nur sie und ich, angesichts des Falls. Der Vollendung des Falls, angekommen am Ende seiner 10-jährigen Vollstreckung.